Willkommen zu dieser Sonderausgabe von Fakte Schuld Podcast. Heute berichte ich live von der Kirchenvolkskonferenz Wir sind Kirche am 24.09. in Köln. Die vierte Synodalversammlung war vor 2 Wochen und Wir sind Kirche kann auf jeden Fall etwas unabhängiger agieren. Das heißt, die Töne, die hier angesprochen werden, sind auch etwas lauter. Es sind Revolutionskräfte heute dabei, wie zum Beispiel Maria Mesrian und andere Leute, die jetzt auch im synodalen Weg nicht vertreten sind. Es wurden schon Sachen erwähnt, wie, dass die Sperrminorität der Geburtsfälle des synodalen Wegs war. Das war was Maria Mesrian erwähnt hat. Teilweise starke Worte, wir müssen den Wagen gegen die Wand fahren. Man braucht ein gewisses Grad von Zerstörung, von Kaputtmachung. Zum Beispiel, wenn man es mit einem Haus vergleicht, hat Professor Agnes Wuckelt gemeint, ein Teil vom Haus stürzt einfach mal ein, dafür baut man ein schöneres Haus, ein besseres Haus, ein tolleres Haus, ein Palast. Man baut die Kirche wieder auf. Also deutliche Worte. Es gibt heute ein paar kurze Interviews mit Gregor Potschun zum Beispiel, Professor Agnes Wuckelt. Verschiedene Leute habe ich heute zusammen gezogen und er würde jeweils 10, 15 Minuten ein kurzes Interview mit den Leuten in der nachfolgenden Episode hören.
Fakte Schuld. Fröhlich ohne Reue. Mit Klaus Geißendörfer.
Und jetzt habe ich Frau Professor Dr. Agnes Wuckelt bei mir, die gestern im Dom geredet hat. Erzählen Sie doch bitte mal, Frau Wuckelt.
Ja, das war das Frauenwort im Dom. Das findet jedes Jahr statt, veranstaltet von der KfD im Erzbistum Köln. Und hat in diesem Jahr das Thema gehabt, seid gegrüßt, ihr Frauen, weil es 2 Jahre nach Corona zum ersten Mal wieder stattgefunden hat in einer längeren Tradition und weil wir zugleich auch Frauen gegrüßt haben aus der Kirchengeschichte, insbesondere aus der frühen Kirchengeschichte. Und damit wollten wir den Frauen einerseits Respekt zollen, denjenigen, die heute aktiv sind und sich in der KfD für Geschlechtergerechtigkeit in der Kirche engagieren. Andererseits in Erinnerung rufen, dass Frauen von Anfang an wichtig für die Kirche waren und dass es vielleicht diese Kirche am Anfang gar nicht gab oder sich gar nicht entwickelt hätte, wenn nicht Frauen mutig gewesen wären, am Anfang dann auch von der Auferstehung Jesu zu verkündigen.
Sie haben, glaube ich, gemeint, bei dem Tod von Paulus waren Frauen noch gleichberechtigt damals.
Genau, also Frauen waren in einem Zeitfenster so kurz nach dem Tod Jesu bis etwa zum Tod des Paulus, also über einen Zeitraum von, sagen wir mal, 15, 20 Jahren, tatsächlich gleichberechtigt in der frühen Kirche. Erst dann kamen Widerstände auf, weil eben dieser Versuch, Frauen gleichzuberechtigen, in einer patriarchalen Gesellschaft stand, die nicht verändert werden konnte und gerade die Männer eben dann aufgestanden sind gegen Frauen, die in der Öffentlichkeit wirkten. Und das lässt sich sehr schön an den Frauen, die gestern in der Predigt zur Sprache kamen, Phoebe, Priska und Junia, darstellen, dass sie Frauen waren, die Leitungsfunktion hatten, die als Apostelin, als herausragende Apostelin galten und die eben uns zeigen, dass eine Gleichberechtigung von Frauen und Männern in dieser Kirche ursprünglich gewollt und gedacht war, dass es aber eben dann Kulturen und Zeiten und Machtverhältnisse gibt, die das verhindern.
Sehr, sehr spannend, sehr interessant. Und vielleicht können wir von der Predigt den Weg dann in den Bogen spannen zum synodalen Weg und zur letzten Veranstaltung. Was war da Ihr Eindruck davon?
Ja, ich denke, viele werden das im Netz verfolgt haben. Der Donnerstag war sozusagen ein Paukenschlag innerhalb der Melodie des synodalen Weges. Wir haben einerseits nicht überraschend, aber doch dann schockierend gemerkt, dass Bischöfe diesen synodalen Weg wirklich nicht ernst nehmen, dass sie sich inhaltlich nicht beteiligen, dass sie unwahrscheinlich viele Vorbehalte haben, dass sie eine Angst haben, dass das kirchliche Lehramt entmachtet und außer Kraft gesetzt werden könnte und dass sie leider dann das nicht im Vorfeld schon eingebracht haben, sondern erst bei der Synodalversammlung, bei der Abstimmung dann den Daumen runtergesetzt haben und der Text somit nicht die erforderliche Zweidrittelmehrheit der deutschen Bischöfe erhielt. Und zwar ein wichtiger und wesentlicher Text, der eben die Veränderungen und Orientierungsschritte für eine neue Sexualmoral beinhaltete. Das war für uns wirklich schockierend. Mich hat es erst dabei sprachlos gemacht, dann aber war es sehr hilfreich, dass sich eine Runde gebildet hatte, ein Kreis, der insbesondere um die in ja, ganz massive Weise Betroffenen gebildet hat, Transmenschen, Menschen, die intersexuell sind, Menschen, die lesbisch und homosexuell schwul sind, die sich in besonderer Weise in all ihren Bemühungen, doch endlich einfach nur Mitglied und anerkanntes Mitglied unserer Kirche zu sein, so wiederum ausgegrenzt und diffamiert fühlten. Und das hat bei aller Trauer, bei allem Zorn, bei aller Wut, bei allem Unverständnis, es war ein Bündel von Gefühlen, glaube ich, das in vielen sich abgespielt hat, auch in mir, dann doch geholfen, so zusammenzustehen und innezuhalten und ja, wach zu werden. Ich glaube, viele haben diesen Knall als Weckruf gehört, nach einer langen Nacht, die sie verschlafen haben und gemerkt haben, dass sie jetzt, ja, dass es noch einmal vielleicht so eine Art Neuanfang gibt. Und das hat sich ja im Nachhinein auch gezeigt, dass endlich die Bischöfe, die bislang in der Deckung geblieben sind, die sich nicht an der Arbeit des synodalen Weges beteiligt haben, dann sich an der Diskussion beteiligt haben, sich eingebracht haben, und dass sie dann auch davon gesprochen haben, dass sie gegen das Papier gestimmt haben, dass sie für das Papier gestimmt haben, aus welchen Gründen auch immer. Und dieses Gespräch hat dann zugleich gezeigt, dass es Bischöfe gibt, die jegliche Lernverweigerung zeigen, könnte ich jetzt als Pädagogin so sagen, dass es aber auch Bischöfe gibt, die einen unwahrscheinlichen Lernprozess vollzogen haben und die, glaube ich, jetzt auch der Bischofskonferenz gut tun in dieser schwierigen Lage.
Schön, also Sie sehen da auch nicht nur Negatives, sondern auch positive Veränderungen.
Ja, also ich denke, positiv ist sicherlich, dass ich jetzt mit etwas Abstand klar sagen kann, hier war das Wirken des Geistes Gottes. Und die göttliche Geistkraft wirkt nicht immer so positiv und schön, wie wir uns das vielleicht vorstellen, sondern, das haben wir gerade ja auch in dem Vortrag gehört, von dem wir kommen, die Geistkraft Gottes weht, wo sie will, und die weht so manches ganz anders. Und ich glaube, hier ist ein Knall passiert, der das Wirken der Geistkraft uns vor Augen geführt hat und sie hat innehalten lassen. Und das Positive an dieser Situation wurde eben nochmal deutlich, dass sich Bischöfe, die einen Lernprozess vollzogen haben, der für einige schwieriger, für einige vielleicht leichter war, sich deutlich auf die Seite der Betroffenen gestellt haben, deutlich signalisiert haben, dass die Texte, die erarbeitet sind, gute Texte sind, dass es Texte sind, die in die weltkirchliche Diskussion mit eingebracht werden müssen, dass es Texte sind, die unsere Kirche braucht. Und wenn man dann die Zahlen nüchtern anschaut, es waren ja immerhin 61% der Bischöfe und gut 80% der gesamten Synodalversammlung, die diesen Text über die Sexualmoral für gut befunden haben. Und das Dilemma ist eben, dass wir Kirchenrecht folgend eine Sperrminorität haben, dass 2/3 der Bischöfe für einen Text stimmen müssen, damit er dann als Beschluss gilt.
Genau, das kam heute früh dann auch vor, dass es nicht wirklich demokratisch ist, wenn 2/3 Sperrminorität gibt.
Ja, genau. Da steht also dann das Kirchenrecht dagegen auf der Maßgabe dessen, dass unsere Kirche keine Demokratie ist.
Genau. Und ja, ich glaube, Maria Messrian hat es auch so schön gesagt, manchmal muss man vielleicht sogar den Karren an die Wand fahren. Und wie Sie vorhin gemeint haben, es muss ein bisschen Terror geben, um einfach Leute wachzurütteln und zu merken, es ist Veränderung da. Aber ich fand es auch wirklich schön, wie Sie das gemeint haben. Sie können in einzelnen Bischöfen Veränderungen sehen. Und ich glaube, Sie haben es gestern vielleicht sogar noch ein bisschen anders ausgedrückt. Wirklich wie Tag und Nacht, Wahnsinn, wie sich da Leute verändert haben. Ja. Und ich habe es eigentlich fast nicht, ich war wirklich erstaunt, muss ich sagen, das so zu hören, dass Leute wirklich so eine tolle, positive, so Horizont erweitern, offen sind für Themen wie jetzt auch mal Transgender, was vielleicht vor 20 Jahren noch nicht so der Fall war. Und das möchte ich auch als Positives wirklich hervorheben, richtig, dass es wirklich für mich ein toller Eindruck war. Gut, wir müssen dann bald zurück zur nächsten. Was ist so die abschließenden Worte noch von der Kirchenvolkskonferenz? Wir sind Kirche, was ist so der Eindruck und wie denken Sie, geht's weiter?
Also ich fand jetzt dieses Bild, das wir jetzt natürlich schlecht beschreiben können, aber vielleicht können sich alle, die das hören, ein Bild von einem U-Bahn- und S-Bahn-Netz vorstellen, einer großen Stadt. Und hier wurde nochmal deutlich, dass es unterschiedliche Anfangs- und Zielbahnhöfe gibt, dass es aber auch viele, viele Wegkreuzungen gibt und dass wir miteinander unterwegs sind. Und ich glaube, dass hier 36 Gruppierungen, Verbände, Bewegungen sich zusammengefunden haben von unterschiedlichen Anfangsbahnhöfen und jetzt dann auch zu unterschiedlichen Zielbahnhöfen zurückkehren. Aber dass wir uns hier zusammentreffen und miteinander vergewissern, dass es uns um eine Sache geht, nämlich um die Verkündigung des Evangeliums in unserer Welt heute. Und das macht Hoffnung.
Das fand ich auch sehr schön, das Netzwerk, wie in der Einführungsdiskussion hieß, das ist ein Netzwerk, nicht jeder muss immer aktiv sein, verschiedene Leute haben verschiedene Stärken und können die einbringen. Vielen Dank nochmal, Frau Professorin Wurkel, dass Sie heute hier waren und alles Schöne noch, alles Gute für den Tag.
Ja, danke.
Ich habe jetzt Gregor Potschun bei mir, der gerade Teil der Podiumsdiskussion war beim Kirchenvolkskonferenz und es ging ja so ein bisschen um das Thema Zerstörung, den Karren an den Wand fahren, hat Maria Messrian gemeint. Was war denn so dein Eindruck, Gregor, von der Diskussion?
Es wurde viel gesprochen über die Herrschaftsform, die in der katholischen Kirche herrschen muss. Da gibt es ja die Problematik, dass sie halt hierarchisch organisiert ist, an der Spitze der Papst, darunter die Bischöfe, die noch ein bisschen was zu sagen haben und auch Macht in ihrer Diözese haben. Und dass das Ganze ja begründet wird damit, dass das göttlich gegeben sei. Also, dass Jesus diese Kirche eingeführt hätte, dadurch, dass er halt Apostel berufen hat. Und das wurde halt stark in Frage gestellt, um eben diesen Netzwerkcharakter zu stärken und zu sagen, alle Gläubigen sind durchwirkt von der Geisteskraft Gottes. Und dadurch sind auch alle Gläubigen sprachfähig. Und ich habe sehr für eine demokratische Kirche geworben, um zu sagen, dass sich das, was wir von Glauben wollen, was wir von Kirche wollen, welche Glaubenswahrheiten es auch gibt, eben Gott nicht einer einzelnen Person, dem Papst, einflüstert, sondern dass das auch miteinander in dem Zusammenkommen verschiedener Perspektiven und Charismen ausgehandelt werden kann, wie wir das halt aus demokratischen Prozessen können. Und darin glaube ich, dass eine solche Kirche möglich ist. Ich glaube sogar, dass sie evangeliumsgewollt ist. Und zugleich ist muss man, glaube ich, sagen, dass es in dieser Kirche, wie sie jetzt systemisch verfasst ist, kaum möglich sein wird, das zu ändern.
Ja, es war auch so eine interessante Frage aus dem Publikum. Kann man über Glauben abstimmen, ja oder nein? Das war eine Frage, gell?
Genau, das ist die Frage, die dahinter steht. Kann man über Glauben abstimmen? Und ich glaube eben ja, weil es keine Einzelperson oder keine Gruppe von Bischöfen und Männern gibt, die gewisse Glaubenswahrheiten für sich reklamieren können, sondern in jedem von uns, in jedem Gläubigen, vielleicht auch in vielen Nichtgläubigen, also oder in allen Nichtgläubigen, steckt eine Glaubenswahrheit drin. Und diese müssen wir zusammenbekommen, um ein Gesamtbild der Glaubenswahrheiten zu sehen.
Genau, und Glaube wandelt sich ja auch im Laufe der Zeit. Was wir als katholische Kirche vor 500 Jahren geglaubt haben, die Erde war noch flach, hat jeder geglaubt, das glaubt heute auch keiner mehr. Und dadurch, dass sich Glaube ändert, kann man auch neu und drüber verhandeln und drüber reden und dann auch natürlich indirekt abstimmen.
Genau, also das, was wir als Glaubenswahrheiten in der katholischen Kirche kennen, ist ja auch abgestimmt worden auf verschiedenen Konzilen beispielsweise, aber eben nur von Bischöfen, von Klerikern, von Männern. Das heißt, es fehlen auch ganz wertvolle Perspektiven und ganz wertvolle Glaubenswahrheiten, die andere Menschen, die Frauen, die Nichtgläubige, die Kinder und Jugendliche in sich tragen, fehlen halt einfach. Und die müssen wir heutzutage dazulegen, weil wir eben aus den demokratischen Systemen, die wir aus unseren Staaten kennen, wissen, dass diese Perspektiven total wertvoll und wichtig sind, um ein Gesamtbild von so sieht Gesellschaft und so sieht auch Kirche aus zu schaffen.
Genau. Du hast dann auch so ein schönes Beispiel, glaube ich, gebracht mit dem Radfahren. Wenn die Kirche ist ein Rad und wir müssen dann, wie war das, ein Stock in die Speiche?
Genau.
Ja. Kannst du es bitte nochmal erklären für die Zuhörer?
Genau, mein Gedanke war, dass eben diese Kirche, wie sie jetzt systematisch und auch hierarchisch verfasst ist, diesen Sprung hin zu einer demokratischen Kirche nicht aus sich her selbst herausschaffen wird, weil das System sich selbst erhalten wird. Also das System der Macht und der Hierarchie wird sich selbst erhalten. Und jetzt müssen Teile der Kirche, die eben sie verändern wollen, ja, wie bei einem Fahrrad einen Stock in die Speichen stecken, um halt dieses Fahrrad, die Kirche zu Fall zu bringen und dann demokratisch neu aufzubauen. Also ich habe das etwas harte Wort der Zerstörung benutzt. Zerstörung der Hierarchie, Zerstörung dessen, was wir jetzt kirchenrechtlich verfasst sehen. Und ich glaube, dass es das braucht, um eben eine Kirche evangeliumsgemäß meiner Meinung nach wieder aufbauen zu können.
Genau, Zerstörung von Machtmissbrauch, von alten Machtstrukturen. Es geht nicht darum, den Glauben und Gott und Jesus zu zerstören, genau, ja, sondern diese alten, verkrusteten Machtstrukturen, die hunderte Jahre erst der Vergangenheit sind, aber nicht mehr ins 21. Jahrhundert gehören.
Genau, es geht auf gar keinen Fall darum, irgendwie Gott zu zerstören oder das Evangelium oder sowas. Ganz im Gegenteil, ich glaube eher, dass wir das Evangelium so wieder aufbauen können. Also ich habe es verglichen mit den Revolutionen, die es auch staatlicherseits natürlich gab, hin zu demokratischen Systemen. In Klammern, das war natürlich sehr blutig und so, das möchte ich nicht, sondern es geht aber darum zu sagen, wir sind in einem System, wie damals ja auch eine staatliche Monarchie war, die gestürzt werden muss, um halt zu einem menschengerechteren, menschenwürdigeren System zu kommen. Und genau das Gleiche muss in der Kirche passieren.
Genau, wir können vielleicht von der Befreiung reden. Das ist ein besseres Wort als die Zerstörung. Genau. Wir möchten die frohe Botschaft Jesus befreien von der alten, verkrusteten Machtstruktur der Klerikalen.
Genau, das ist ein gutes Bild. Und ich glaube aber, dass diese Befreiung eben nicht durch Reförmchen und Reformen passieren kann, sondern dass wir massiv dieses System stürzen müssen. Also eine Art Revolution, würde ich sagen, eine befreiende Revolution schaffen müssen.
Sehr gut. Und es gab auch vorhin noch ein bisschen die Diskussion, ja, der synodale Weg und wir sind Kirche und der synodale Weg ist ja auch ganz schön mitgetragen vom ZDK, von der Bischofskonferenz. Die haben dann auch weniger Möglichkeit, sagen wir mal, zerstörende Kräfte wirken zu lassen, als jetzt wir sind Kirche, die total unabhängig sind. Kannst du das noch mal ein bisschen besser erklären, bitte?
Ich glaube, dass, ja, also wir sind alle Teil der Kirche. Ich glaube, das ist wichtig, das mal festzuhalten. Also auch die Reformkräfte und auch die Veränderungen wollen und die sich eine demokratische Kirche vorstellen können, sind jetzt schon Teil der Kirche. Also es gibt Demokratie innerhalb der Kirche, in den Verbänden beispielsweise, aber auch in den Orden. Das heißt, da sehen wir auch, dass es möglich ist, dass Menschen Leitung haben können. Und zugleich gibt es halt ganz viele LaiInnen, die eben auch in einer Art Klerikalismus dieses Kirchensystem schützen und stützen, so wie sie damit umgehen. Also alle Menschen, die sich auf Reform berufen und die mit ganz kleinen Schritten vorangehen und die das im synodalen Weg gemeinsam mit Bischöfen abstimmen, haben eben nicht die Macht, dieses System wirklich zu stören, weil sie halt innerhalb des Kirchenrechts bleiben, weil sie lieb und nett auf Bischöfe vertrauen. Und das kann auch der synodale Weg nicht leisten. Der synodale Weg kann leider die systemischen Ursachen, die Missbrauch hat beispielsweise, nicht ändern, wenn der synodale Weg nicht aus dem Kirchenrecht ausbricht. Und das tut er an keiner Stelle.
Ich glaube, Alfred Einstein hat irgendwas gesagt. Man kann ein Problem nicht lösen mit der gleichen Denkweise, wie es entstanden ist. Und das ist quasi, geht so in eine ähnliche Richtung. Das ist Teil des Machtproblems und von innen heraus geht es nicht. Es geht nur von außen und wir sind Kirche, ist komplett unabhängig, wird nicht finanziert irgendwie jetzt durch die Bischofskonferenz, sondern ist eigenständiger Verein, der sich selbst trägt durch Spenden und Spenden sind natürlich auch immer willkommen für den Verein. Und kann aber dadurch ganz unabhängiger und stärker agieren in diesem Bereich. Du hast vorhin noch über Demokratie geredet und hast gemeint, du bist demokratisch gewählt an deinem Landesverband und du vertrittst quasi die Meinung deines Vereins oder der Vereine, die im BDKJ sind. Kannst du es noch ein bisschen mehr erklären, bitte?
Genau, also ich bin im Bundesverband gewählt als BDKJ-Bundesvorsitzender und habe damit natürlich auch eine machtvolle Position inne. Das muss man schon auch zugeben. Und stehe, so wurde es gesagt, an der Spitze der Organisation. Und für mich war wichtig, nochmal zu sagen, dass wenn man sich die Hierarchie als eine Pyramide vorstellt, die ja in demokratischen Organisationen eigentlich auf den Kopf gestellt wird, also dass die Spitze unten ist und dass ich halt auch für Positionen, die ich vertrete, abgewählt werden kann. Also wenn ich Dinge sage, die unseren Mitgliedsverbänden nicht passen, auch im synodalen Weg, die ihnen nicht weit genug oder zu weit gehen, je nachdem, dann können die mich abwählen. Davon abgesehen, dass meine Amtszeit sowieso begrenzt ist auf 3 Jahre. Also nach 3 Jahren müsste ich wiedergewählt werden oder auch eben nicht. Und das ist, glaube ich, ein wichtiges Prinzip zu sagen. Ich bin an Beschlüsse gebunden, die halt der Verband demokratisch in der Gesamtheit fasst. Und ich muss auch Rechenschaft über meine Arbeit abgeben. Und all das geschieht ja in der katholischen Kirche nicht. Also es wird natürlich versucht, so scheindemokratische Prozesse zu machen und auch Scheinberichte von Bischöfen. Aber letztendlich kann man sie nicht abwählen. Sie sind an nichts gebunden. Und das ist eine Problematik. Das heißt, da ist die Hierarchie, die Pyramide steht dann noch für mich auf der falschen Seite, die Spitze ist nach oben und das ist die Problematik in der katholischen Kirche.
Hast du denn manchmal Situationen, wo du einen Beschluss vom BDKJ vertreten musst, wo du persönlich jetzt eher ein bisschen nicht so dazu stimmst oder dass du vielleicht lauter reden musst in deiner Position als gewählter Vertreter, dass du jetzt als Privatperson Gregor Potschun machen würdest? Gibt es da manchmal so ein bisschen internen Konflikt oder muss den Mut fassen, sagen, manchmal die richtigen Worte zu finden?
Also ich habe es bisher selten erlebt, sagen wir mal so. Ich teile ganz viel, was auch Beschlusslage des BDKJ ist. Also ich kann jetzt, also es gibt keinen Beschluss, wo ich sage, gegen den würde ich mich persönlich stellen. Ja. Es gibt aber Momente, wo ich Dinge nicht sage, weil es keine Beschlusslage des BDKJ gibt. Also so rum vielleicht gedacht, es gibt Themen, zum Beispiel zum Paragraph 218 im Strafgesetzbuch, also Schwangerschaftsabbrüche. Da hat der BDKJ bisher keine Beschlusslage. Wir kümmern uns natürlich um das Thema und diskutieren das auch intern, aber es gibt keine Beschlusslage. Das heißt, ich werde öffentlich auch nicht dazu sagen, wie meine persönliche Meinung ist, weil diese persönliche Meinung in dem Fall keine Rolle spielt, sondern ich bin Interessenvertreter, Gewählter für Kinder und Jugendliche.
Super, toll, Gregor. Ich glaube, da könnten sich einige Bischöfe was abschneiden davon, dass du wirklich deine Rolle als gewählter Interessensvertreter sehr wahrnimmst, sehr gut wahrnimmst und auch deine persönlichen Meinungen zurück, was du auch machen musst. Und das finde ich auch super und möchte ich nochmal explizit hervorheben.
Vielen
super.
Dank.
Vielleicht noch so ein bisschen abschließende Worte. Wie geht es jetzt weiter? Was sind so deine Wünsche, Hoffnungen für den heutigen Tag, aber auch für die Zukunft, wie es weitergeht?
Genau, ich finde es spannend, dass hier ganz viele Reformkräfte zusammenkommen und sich auch vernetzen und verknüpfen. Das ist ja auch eine Problematik, dass die konservativen Kräfte zum Beispiel auch im synodalen Weg bedeutend weniger Menschen sind und dadurch aber sich viel besser vernetzen können, weil man weiß, dass eine große Mehrheit von Menschen braucht halt längere Aushandlungsprozesse. Deswegen finde ich das spannend, dass das hier passiert. Ich glaube, wir, damit meine ich uns alle als Gläubige, aber auch Bischöfe, müssen erkennen, dass es eben diese systemischen Veränderungen braucht. Ohne die wird es nicht gehen. Und ich glaube, es kann kein weiter so nach dem in dem systematischen Bereich gescheiterten synodalen Weg geben. Also wenn wir einfach sagen, ja, war nett, jetzt haben wir alle mal nett diskutiert und schöne Texte beschlossen im synodalen Weg und jetzt machen wir einfach so weiter und Missbrauch kann weiter geschehen, weil wir an die Systeme nicht rangegangen sind, das ist eine Problematik. Also das darf eigentlich nicht passieren, sondern wir müssen Wege finden, dass die Kirche sich wirklich verändert. Welche das sind und wie wir uns verorten in der Kirche und wie das gelingen kann, darauf habe ich leider bisher auch keine Antwort.
Super. Noch eine letzte Frage. Du hast gemeint, musst du heute Abend noch weiter zu einer Veranstaltung von deinem Verband. Wo musst du heute Abend noch hin?
Genau, ich werde heute Abend vermutlich noch die Kolping-Jugend besuchen. Die Kolping-Jugend Deutschland hat ihre Bundeskonferenz hier in Köln gerade und da freue ich mich immer sehr drauf, dann auch unsere Mitglieder auch besuchen zu können und auch zu hören, was die diskutieren.
Super, dann kannst du 2 Fliegen mit einer Klatsche schlagen.
Genau.
Vielen Dank, Gregor, dass du heute da warst und ich wünsche dir noch eine gute Weiterreise heute Abend. Tschüss.
Vielen Dank.
Jetzt habe ich gerade Sigrid Grabmeier bei mir. Sie ist Mitglied im Bundesteam von Wir sind Kirche. Und sie kann es vielleicht mal kurz erklären, Bewegung, Verein, wie genau ist denn aufgebaut?
Ja, Kirchenvolksbewegung ist entstanden aus dem Kirchenvolksbegehren. Und wir haben dann eben keinen Verein gegründet, sondern sind eine Bewegung geblieben. Das heißt, im engeren Sinn haben wir keine Mitglieder. Aber wir haben einen Trägerverein, der für die Finanzen zuständig ist. Auch da gibt es keine Mitgliedsbeiträge, sondern der verwaltet die Spenden, die für die Arbeit der Kirchenvolksbewegung eingehen. Uns ist ganz wichtig, dass Menschen zu uns kommen können, bei uns mitmachen können, bei uns Pause machen können, dass Menschen sagen, ja, bei euch fühle ich mich jetzt gerade wohl und es tut mir gut, aber ich muss keine Verpflichtung eingehen. Aber es gibt natürlich viele, die schon seit fast 3 Jahrzehnten dabei sind und die immer noch sehr treu und sehr engagiert für die Kirchenvolksbewegung da sind.
Das fand ich auch schön in der, ich glaube, das war die Eröffnungsrede vom Professor, wo er gemeint hat, ein Netzwerk, da muss nicht immer jeder im Netzwerk aktiv sein, da können verschiedene Teile zu verschiedener Zeit aktiv werden. Und ich fand es auch cool, als mit dem Netz verglichen, wo jemand reinfällt in ein Netz und das Netz fängt einen auf, aber das Netz hat eigentlich hauptsächlich Löcher. Das sind so viele Löcher, aber trotzdem, dieses Gewebe an sich fängt einen auf und das fand ich einfach total schönes, anschauliches, bildhaftes Beispiel ganz am Anfang.
Genauso habe ich persönlich das auch erfahren, als ich damals zur ersten Bundesversammlung von Wir sind Kirche gekommen bin. Ich habe vorher schon mich für Wir sind Kirche engagiert, in einem theologischen Arbeitskreis. Und das war aber dann ein besonderes Erlebnis, da so viele engagierte Menschen auf den Schlag zu finden und über Themen reden zu können. Und zwar nicht oberflächlich, sondern sehr fundiert und sehr tiefschürfend. Und damals habe ich mich dann auch gleich entschieden, diesem Netzwerk sozusagen länger treu zu bleiben und bin damals 2001 war das, in die Bundesteamarbeit eingestiegen.
Und wie ist es denn heute so? Was ist denn dein Resümee von der ersten Hälfte des Tages? Lief es gut zur Zeit? Bist du zufrieden?
Also ich war wirklich sehr angetan von dem unglaublich gut gefüllten Raum, von der durchaus angelegten Spannung, die da im Raum schwebte, von der Erwartungsfreude, von dem sehr positiven und ermutigenden Vortrag vom Professor Höhn und ja dann auch die engagierte Mitwirkung sowohl der Podiumsteilnehmenden als auch aus dem Publikum, denn die konnten sich ja da direkt auch einschalten und haben dann auch wieder Feedback bekommen. Ja, ich würde mal sagen, das war heute Morgen schon mal eine ganz lebendige Runde. Es wird uns ja immer nachgesagt, dass wir schon alle etwas älter seien, aber das tut dem keinen Abbruch, dass bei uns einfach wirklich ein sehr lebendiger und ein sehr frischer Geist weht.
Ja, finde ich auch. Es ist viel Energie im Raum, man merkt es wirklich, gute Stimmung, Leute lachen. Also ich finde es auch eine sehr angenehme Unterhaltung, angenehme Atmosphäre. Wie geht es jetzt noch am Nachmittag weiter? Also wir hatten die Fishbowl, vielleicht die Podiumsdiskussion. Jetzt am Nachmittag haben wir die verschiedenen Werkstätten. Kannst du noch ein bisschen erklären, um was es denn in den verschiedenen Werkstätten geht und was da das Ziel ist?
Also wir haben heute Nachmittag verschiedene Zukunftswerkstätten. Da geht es um bestimmte Themenbereiche. Ein Themenbereich ist zum Beispiel Gemeinde gemeinsam gestalten. Dann geht es um Internationalität. Es geht um Frauen in der Kirche. Es geht um Gottesdienst feiern und Menschendienst leisten. Ja, wichtig ist uns eben sozusagen über das Jetzt hinaus zu denken, zu überlegen, wie können wir denn Formen entwickeln, die uns ermöglichen, in einem Netzwerk zu leben, wo nicht an jedem Ort immer alles stattfinden muss, aber wo eben diejenigen, die das gut können, eine Sache anbieten und wo andere, die was anderes anbieten, durchaus partizipieren können. Also die gegenseitige Anteilnahme am Schaffen der anderen. Und ich glaube, das wäre einfach ein ganz gutes Modell in Zukunft für kirchliches Leben. Eben nicht mehr zu sagen, alles findet an einem Ort statt und der ist dadurch markiert, dass da ein komisches Gebäude steht, sondern Kirche lebt von den Menschen, die da aktiv sind. Und natürlich brauchen die auch Räume, aber das müssen nicht notwendigerweise Kirchenräume sein. Das können auch die Gemeinderäume einer Gemeinde sein oder auch mal ein Vereinslokal, wo man sich einmietet und wo man sich trifft und dann gemeinsam Konzepte entwickelt und diese Konzepte verwirklicht.
Oder digitale Räume kann es ja auch geben.
Genau, da haben wir jetzt bei Wir sind Kirche sehr gute Erfahrungen gemacht, denn wir bieten jetzt seit 2020, ja, seit Dezember 2020 regelmäßig Veranstaltungen via Zoom an. Es gibt die sogenannten Jakobsbrunnen, da kommen Referenten und Referentinnen, die kurz was vortragen und wo dann die Teilnehmenden, die Zusehenden sich einklinken können und mitdiskutieren können. Und es gibt die Andachten, die eben auch partizipativ angelegt sind. Das heißt, jeder, jede, die dabei ist, kann in irgendeiner Weise mitwirken.
Sehr gut, weil du gerade vorhin schon international angesprochen hast, eins der Werkstätten. Ich fand den Colm Holmes aus Irland, der dabei ist, finde ich auch sehr interessant, das vielleicht kurz hervorzuheben. Er ist ja der internationale Repräsentant von Wir sind Kirche und hat auch so ein bisschen gestern Abend schon drüber geredet, was ich total spannend fand, dass die ganze Welt schaut auf Deutschland, also die ganze katholische Welt schaut jetzt wirklich auf Deutschland, was in Deutschland passiert mit dem synodalen Weg, was Wir sind Kirche macht. Und das fand ich gestern schon beeindruckend, muss ich sagen, wenn man das so hört. Die ganze Welt schaut auf Deutschland und nicht unbedingt was andere, was Bischöfe manche behaupten, dass wir, die Deutschen, wir zerstören unser synodaler Weg, zerstört alles. Nee, das ist eher andersrum. Viele Länder sind sehr gespannt, was wir machen. Das ist auch die tolle Arbeit von Wir sind Kirche, von euch, die man auf jeden Fall da hervorheben muss.
Das sind schon mal schöne Lorbeeren, da freuen wir uns natürlich drüber. Und ich glaube auch tatsächlich, dass das, was jetzt in Deutschland stattfindet, kulturbildend ist in gewisser Weise. Aber ich sehe natürlich auch, dass in vielen anderen Ländern, auch im asiatischen und im afrikanischen Raum, eigentlich die gleichen Themen vorhanden sind und auch dort schon ganz lange drüber diskutiert wird, nur die Möglichkeit des Austausches bestand halt nicht so. Und gerade auch durch Corona sind da wieder ganz neue Netzwerke entstanden und verstärkt worden. Und man bekommt was voneinander mit. Und ich kriege das auch mit, wenn ich mich mit diesem Thema suchend beschäftige, dass ich dann von irgendeiner Gemeinde in irgendeinem Land in Afrika sehe, aha, da geht es um die Frauen, es geht um Sexualität. Es geht um Mitbestimmung. Ja, das sind ja keine anderen Themen als die, die wir hier in Mitteleuropa haben. Ja. Es sind natürlich vielleicht andere Gewichtungen und vielleicht stehen auch noch mal ganz andere Probleme dahinter. Aber im Grunde genommen sind es immer die gleichen Grundfragen. Wie gehen wir miteinander um? Wie sind wir füreinander da? Wie bringen wir das Evangelium zum Leben und so weiter. Das sind die Themen.
Genau, solche Themen. Ja, also ich glaube, Internationalisierung ist auf jeden Fall was in der Zukunft noch weiter, was würdest du noch sonst sagen, was sind so ein paar abschließende, zukunftsgerichtete Worte, wie es jetzt weitergeht, wie du den heutigen Tag ausklingen siehst und dann mit Wir sind Kirche, wie es weitergeht. Ich schätze mal, mehr internationale Kollaboration mit anderen Verbänden. Wir haben ja schon Netzwerke angeredet, Maria 2.0. Wie denkst du, geht es weiter, Sigrid?
Also für mich wäre ganz, ganz wichtig, dass diese eine Botschaft, die auch im Podium angesprochen wurde, nämlich das Selbstbewusstsein der einzelnen Menschen gegenüber der Institution, gegenüber der Hierarchie, aber auch gegenüber der eigenen Gemeinschaft, dass das sehr wichtig ist und dass man sich nicht klein machen lässt und dass man eben selber für sich den Mut hat, Dinge anzugehen, für sich als wichtig zu erkennen, zu sagen, das mache ich jetzt so und wenn jemand anders mir sagt, dass das nicht geht, dann soll er mir das erstmal beweisen. Und das sind Dinge, glaube ich, die gelten ganz allgemein, die gelten sowohl im ganz normalen Leben als Bürger und Bürgerin, aber die gelten insbesondere in der römisch-katholischen Kirche, denn dort wurden wir über Jahrhunderte hinweg klein gemacht und das muss ein Ende haben und Synodalität funktioniert nur dann und Gemeinschaft, wenn jeder für sich sagt, ich bin ich und ich bin hier. und gemeinsam sind wir Kirche.
Sehr schön, gemeinsam Service Pulpit. Vielen Dank für deine Zeit. Und jetzt habe ich Annegret Lackmann bei mir, die von ganz von vorne dabei war und auch mit dem Schwangerschaftskonfliktberatung involviert war, das hier ursprünglich von deutschen Bistöfern und von der deutschen Kirche mitgetragen wurde, bis der Papst dann ja interveniert hat. Können Sie es bitte nochmal erzählen, ein bisschen Hintergrund geben?
Ja, es war also so, dass nach, ich muss schon ein bisschen aufholen, ich mach's kurz, dass nach der Wiedervereinigung die beiden Schwangerschaftsberatungs- oder Schwangerschaftsgesetze in Deutschland miteinander kompatibel sein mussten. Und so wurde ein neues Gesetz in Deutschland erlassen, was unter Mitarbeiten der Kirche zustande kam. Und darum war auch die katholische Kirche mit ihren Beratungsstellen der Caritas und des SKF in der Schwangerschaftskonfliktberatung in Deutschland involviert. Das heißt, in Deutschland ist also der Schwangerschaftsabbruch eigentlich illegal, aber er wird nicht bestraft. Im Falle, eine Frau lässt sich zuvor beraten, hat 3 Tage Bedenkzeit und macht dann den Abbruch. Einige katholische Bischöfe, denen war das aber nicht ganz geheuer. Sie sagten also, wir unterstützen damit die Tötung eines Kindes und wir wollen, dass die Kirche, die kirchlichen Beratungsstellen daraus aussteigen. Und so schickte Anfang 1998 der Johannes Paul II., also der Bischof von Rom, an die Brüder in Deutschland eine Aufforderung, aus der Beratung auszusteigen. Einige Frauen aus der Kirchenvolksbewegung, ein paar Männer waren auch dabei, riefen zu einer Frauenkonferenz auf der Domplatte in Köln ein, aus Anlass der Tagung der Deutschen Bischofskonferenz. Und bei dieser Frauenkonferenz in Sturm und Regen auf der Domplatte in Köln haben wir Frauen beschlossen, dass wir da etwas entgegensetzen werden. Wir werden diesen Prozess in Deutschland begleiten und wir werden auf jeden Fall dafür sorgen, dass es weiterhin eine Schwangerschaftskonfliktberatung für Frauen, die sich in Not befinden, in Deutschland in katholischer Hand weitergeführt wird. Und als wir haben also den Prozess begleitet und nach stiegen dann die deutschen Bischöfe tatsächlich aus der Konfliktberatung aus.
Ja.
Und aber, man muss natürlich dazu auch sagen, außer uns gab es dann nachher auch noch eine offizielle, von den Verbänden der Kirche ein Verein. In Nordrhein-Westfalen arbeiten wir zusammen mit Donum Vitae, in den anderen Bundesländern ist es nicht so.
Okay.
Wir haben jetzt noch 6 Beratungsstellen mit insgesamt 22 Mitarbeitenden und beraten weiterhin Frauen im Konflikt.
Sehr schön. Ich habe es auch gestern schon gehört, dass es so ein bisschen so, ich sag mal auf Neudeutsch, ein Leap of Faith, so ein Sprung war, wo dann viele Frauen gar nicht wussten, Beraterinnen gar nicht wussten, ob sie jetzt einen sicheren Job bei Ihnen bekommen.
Ja.
Also sie haben vorher eine sichere Anstellung in der Kirche und arbeiten jetzt für einen neu gegründeten Verein, wo alles sehr unsicher ist.
Ja,
aber das war jetzt schon über 20 Jahre her und sie gibt es immer noch, den Verein gibt es immer noch. Also es hat sich dann doch bewährt.
Ja, es war vor gut 24,5 Jahren. Angestoßen war diese Idee, wir müssen es weiterführen, wirklich von Mitarbeiterinnen der damaligen katholischen Beratungsstellen, die aber natürlich nicht genau wussten, was läuft und gesagt haben, also wir können uns nicht in die vorderste Front stellen, weil wir unseren Job damit gefährden. Ne?
Ja.
Aber von diesen, die am Anfang dabei waren, haben alle, nachdem klar wurde, die katholische Kirche steigt aus, haben alle ihren Job gekündigt und sind bei unseren Beratungsstellen angefangen.
Super, ja.
Die haben also praktisch, sind sie auch ein finanzielles Risiko eingegangen.
Ja, genau.
Denn wir wussten ja gar nicht, wie unsere finanzielle Seite aussieht.
Genau, ja, ne? Wahnsinn. Oder ja, der Heilige Geist hat dann die Bahnen in den richtigen Weg geleitet.
War vielleicht eher die Geistin.
Die Geistin, ja, genau.
Es ist in Deutschland so, dass der Staat also dieses Gesetz erlassen hat und auch eine gewisse Fürsorgepflicht für die Beratungsstellen hat.
Ja.
Das heißt, wir bekommen einen gewissen Teil des Geldes, das wir benötigen, bekommen wir vom Staat.
Ja.
Und wir müssen ungefähr 20% selber aufbringen. Aber es gibt inzwischen Mittel und Wege. Unsere Beratungsstellen sind so etabliert, dass wir auch vielfach von Kreisen, von Städten unterstützt werden.
Super, ja. Und gibt es jetzt irgendwie vom neuen Papst schon an, irgendeine Anmerkungen, das wieder rückgängig zu machen oder wieder zu erlauben? Ich meine, da ist schon viel Wasser im Rhein runtergeflossen und vieles passiert, aber sehen Sie da irgendwelche Bewegungen oder glauben Sie, das wird sich erstmal nicht
mehr
ändern?
Nein, also das wird sicherlich nicht passieren. Unser neuer Papst Franziskus hat Schwangerschaftsabbruch mit der Euthanasie verglichen. Mit einem Auftragsmord verglichen.
Oh, Wahnsinn.
Ja, Euthanasie gab es früher mal den Vergleich, mit einem Auftragsmord verglichen. Wobei wir natürlich sagen, das ist eine Beleidigung für die Frauen, die in einer Notsituation sind.
Absolut, ja.
Und es ist auch eine Beleidigung für die Menschen, die ermordet worden sind aufgrund eines Auftrags, denn man wird beiden dabei nicht gerecht.
Ja. Ja.
Und, also von daher gesehen, wird sich da nichts verändern. Es wird sich bei uns politisch was verändern. Wir haben eine andere Regierung inzwischen. Und der Paragraph 218 StGB, wonach alles geregelt ist, wird in die Diskussion kommen jetzt.
Super.
Ja, ja, super. Ja. Ist natürlich unser Selbstverständnis, wenn die Beratung keine Pflichtberatung mehr ist.
Und wenn es nicht mehr
was ist dann mit
strafbar
den Frauen?
Ist.
Wenn es dann straffrei ist.
Straffrei.
Dann ist natürlich die Überlegung, was ist mit den Frauen, die sich selber nicht, die selber nicht genau wissen, wie verhalte ich mich? Möchte ich das Kind bekommen? Welche Möglichkeiten gibt es auch mit dem Kind zu leben?
Ja.
Denn das sind ja alles auch die Sachen, die wir mit den Frauen besprechen. Oder mit den Paaren.
Ja, das ist, geht dann noch viel weiter. Das geht dann fast Richtung.
Geht weiter.
Was haben wir da? Eltern,
ja,
Begleitung.
Es ist ja nicht nur darum. Es geht darum, welche finanzielle Absicherung kann ich beantragen?
Ja.
Welche Hilfen gibt es noch von anderer Seite? Wir haben in Deutschland eine Stiftung Mutter und Kind, die also auch Frauen unterstützt, die finanziell in Not sind. Oder aber, wie sieht es aus? Wo kann ich mich hinwenden, wenn ich eine größere Wohnung brauche? Wo kann ich mich hinwenden, wenn ich Unterlagen ausfüllen muss
oder so? Elterngeld.
Genau.
Ja,
und es ist nicht nur das, sondern es gilt auch die Ressourcen jeder eigenen Frau zu stärken.
Ja.
Jeder einzelnen Frau. Ne? Kann ich das? Denn viele haben vielleicht überlegen, also meine Eltern sind dagegen, mein Mann ist dagegen. Kann ich mich da, ich möchte aber das Kind, kann ich mich da durchsetzen?
Nur dem Selbstbewusstsein geben.
Ja. Ja. Ne? Oder umgekehrt sagen, ich will es nicht, aber meine ganze Umgebung will
der
mich
Druck
zwingen.
Von außen.
Ne?
Ja.
Der Druck von außen. Ne?
Ja, ja,
das ist ein großes Anliegen.
Ja, dann hoffe ich mal, dass wir alle Erfolg haben mit dem Paragraph 218, dass es bald nicht mehr strafbar ist. Vielen Dank, Frau Lackmann, für Ihre Zeit. Und jetzt habe ich Bruder Stefan bei mir. Bruder Stefan ist ein Franziskaner aus dem Kloster Hofheim im Taunus. Und Bruder Stefan, was ist denn so deine Meinung zum Thema Vernetzung mit den Ordensverbänden? Also wie kann sich Wir sind Kirche mit den Ordensverbänden vernetzen und wie siehst du das?
Also ich halte Vernetzung für eine ganz wichtige Angelegenheit, weil wir, glaube ich, nur dann eine gewisse Schlagkraft noch bewahren und aus unserer franziskanischen Spiritualität heraus versuchen ja auch zur Erneuerung der Kirche beizutragen. Also wir haben beispielsweise bei unserem Provinzkapitel ein Positionspapier verabschiedet in diesem Jahr, wo ich verschiedene Punkte wiederfinde, die auch hier Wir sind Kirche sehr wichtig sind. Also ein Punkt beispielsweise eine jesuanische Kirche zu sein, also die Rückbesinnung auf das Evangelium und die Quellen immer wieder zu versuchen, aber ebenso auch eine geschwisterliche Kirche zu sein. Also da schwingt dann die Machtfrage mit. Also wie können wir auch eine Kirche auf Augenhöhe sein zwischen Männern und Frauen, zwischen Geweihten und Nichtgeweihten, also Amtsträgern und Laien. Auch ein sehr wichtiges Thema. Wir haben auch eine Kirche des Dialogs benannt, eine Kirche der Ohnmacht, eine Kirche der Schöpfungsverantwortung. Also viele Themen, die ich auch hier bei den Reformbewegungen der Kirche sehe. Und von daher glaube ich, ist so eine Vernetzung untereinander auch sehr wichtig. Gerade auch durch die Orden, dass die Orden ihre Erfahrungen einbringen können, wie vielleicht auch eine, in Anführungszeichen, demokratischere Kirche funktionieren kann.
Ja, schön, Vernetzung, Übereinstimmung und ja, wir sitzen alle im gleichen Boot und ziehen alle am gleichen Strang in die gleiche Richtung. Du hast gerade schon das Wort Spiritualität erwähnt. Kannst du mal verstehen, was oder ein bisschen erklären, was du unter Spiritualität verstehst und vielleicht auch, wie sich das jetzt in den letzten Jahrzehnten verändert hat und weiter verändert in der heutigen Zeit?
Ja, Spiritualität ist so ein gewisses Containerwort, wo sehr vieles drunter verstanden werden kann. Ich glaube, dass es so Spiritualität im weiteren Sinne gibt, also etwas, was Menschen aller Religionen miteinander verbindet, so auf der Suche nach dem, was uns Menschen übersteigt, was transzendent ist, also an dem wir uns auch ausrichten können. Und es gibt vielleicht einen eher etwas engeren Begriff der Spiritualität aus christlicher Perspektive. Also im Wort Spiritualität steckt ja Spiritus drin, Spiritus Sanctus, also der Heilige Geist, das Leben aus dem Geist Gottes. Also da ist mir wichtig, dass ja biblisch gesehen eben der Geist Gottes in jedem Menschen wirkt. Also wir sind der Tempel des Heiligen Geistes. Jede und jeder, also ein geistbegabter Mensch auch ist. Und von daher, ja, jede und jeder auch Mitsprache haben sollte in den ganzen Entscheidungsprozessen. Mir persönlich hat heute eigentlich der Gedanke auch gefallen, dass gesagt wurde, also es gilt nicht, die Kirche in ihrer jetzigen Form zu retten, sondern den Kern des Christentums wieder neu freizulegen, also uns rückzubesinnen auf die Botschaft des Mannes aus Nazareth und so eben für Kirche und Gesellschaft auch neue Hoffnung zu bringen. Also von daher bedeutet für mich dann eben auch, ja, Leben aus dem Geist Raum zu geben. Ich finde so dieses schöne Wort, ja, der Geist wirkt da, wo er kann. Also er braucht auch Aktionsräume, Freiräume, dass wir diese Räume des Miteinanders schaffen, immer wieder neu ja auf den Geist Gottes zu hören und aus diesem Geist heraus auch handeln zu können.
Die Wege des Herrn sind unergründlich. Eine ähnliche Richtung. Fanden Sie denn heute, konnten Sie heute die Anwesenheit des Heiligen Geistes spüren? War er denn heute da bei Wissenkirche?
Ich denke schon, dass er da war. Also ein wichtiges Stichwort ist, glaube ich, auch die Vielfalt, also im Sinne auch der Katholizität, was ja vom Wortsinn her Weite bedeutet. Und ich glaube, das ist auch die große Herausforderung, dass wir Weite zulassen können, dass wir Vielfalt zulassen, dass unter dem Dach der katholischen Kirche eben auch unterschiedliche Meinungen, Positionen, Auffassungen möglich sind und wir einander eben auch nicht den Glauben oder auch das Katholischsein absprechen.
Ja, wir haben bei uns gerade in diesem Werkstatt-Breakout haben wir gesagt, wie war es, Einheit durch Vielfalt. Also wir sind vielfältig, verschiedene Meinungen. Wir haben uns auch über Ökumene geredet in einer Session, was ich ganz interessant fand. Also verschiedene Religionen uns auch angeschaut, aber trotzdem einheitlich. An Gott glauben, wie du vorhin gemeint hast, die Spiritualität, die gibt's überall, die Frage nach dem Heiligen Geist, wo sind wir, wo kommen wir hin, was passiert, wenn wir sterben zum Beispiel, das, was ich in einem Podcast-Interview mal gehört habe, spätestens dann, wenn das Leben zu Ende geht, stellen sich die Leute die Fragen, ja, wie geht's jetzt weiter, was passiert jetzt? Und diese Fragen, denke ich, werden immer weiterhin noch bleiben und immer da sein. Haben Sie denn noch abschließende Worte für die Zukunft oder irgendwas, was du noch von heute zusammenfassen möchtest, bevor du dich wieder auf den Nachhauseweg machst?
Ja, ein wichtiger Gedanke in der Frage auf Zukunft, wie geht's weiter? Auch Synode hier in Deutschland, aber auch Weltsynode ist, glaube ich, dass wir so eine gewisse Ungleichzeitigkeit akzeptieren lernen und dass es von daher unterschiedliche Lösungen auch für verschiedene Regionen geben kann, dass religiöse Auffassungen auch sehr stark durch kulturelle Muster geprägt sind und eben in manchen Gegenden bestimmte Lösungen, die wir hier in Europa präferieren, vielleicht noch nicht möglich sind. Aber ich würde mir eigentlich wünschen, auch letztlich dann von der Bischofssynode oder vom Papst her, dass bestimmte Lösungen, beispielsweise Priesterweihe, dann eben auch für Frauen oder Diakonat für die Frau oder auch andere Punkte vielleicht in Europa oder Südamerika vielleicht schon möglich sind, während sie vielleicht zum Beispiel in Afrika oder Asien noch nicht umsetzbar sind. Also, dass wir auch respektieren können, ja, dass es in unterschiedlichen Weltgegenden unterschiedliche Art und Weisen möglich sind, auch katholische Kirche zu leben, auch in ihren Strukturen und Ämtern.
Ja, das würde ich mir auch sehr wünschen, muss ich sagen, Bruder Stefan. Wir haben jetzt heute auch wieder drüber geredet in einer Werkstatt. In der Internationale ging es einmal drum, in Afrika, in manchen Ländern müssen die Leute 80 Kilometer laufen, um in die nächste Kirche zu gehen. Die haben ganz andere Probleme. Mexiko ging es viel um Gewalttaten, die stattfinden, Korruption. Die haben ganz andere Sorgen, als wir hier in Europa haben. Und dass man da, wie du so schön gesagt hast, die kulturellen Unterschiede ein bisschen berücksichtigt und dann ja wieder Einheit durch Vielfalt. Vielen Dank und ich wünsche dir eine gute Rückreise.